Ja, willkommen zu Hause. Ja, es hat mich sehr berührt, so zu sehen, wie viele sich hier doch zu Hause fühlen, die zu Wort gekommen sind zumindest. Wahrscheinlich sind es noch mehr. Und ja, es ist sehr schön, eine Heimat zu haben, die heimatlos sind, die auf der Suche nach Heimat sind, die wissen, es ist zu schätzen, ein Zuhause zu haben, eine Wohnung zu haben. Wenn man im Lexikon guckt nach dem Wort Zuhause, dann steht da eher das Wort Heimat. Und Jürgen, kannst du mal, ich habe das, aber ein Gedicht habe ich gefunden. Zuhause ist, wo die Liebe wohnt, wo Erinnerungen geboren werden, wo Freunde immer willkommen sind und jederzeit ein Lächeln auf dich wartet. Habt ihr heute Morgen schon ein Lächeln erhalten? Ja, ne? Ich glaube, jeder, ne? Von seinem Nachbarn draußen bei der Begrüßung. Das tut einfach gut, wenn man mit einem Lächeln erwartet wird und wenn man halt hofft, dass da die Liebe wohnt, dass man so angenommen ist, wie man ist, wie man kommt, wie wir gesungen haben. Komm, so wie du bist. Ja, beim letzten Frauenfrühstück habe ich auch gefragt, was empfindet ihr bei dem Wort Zuhause? Und einmal, du hast gesagt, ein Ort, wo man sicher ist, wo es bequem ist und wo man gesund und ohne Angst vor der Zukunft leben kann. Das ist für unsere geflüchteten Mitbürger eins der wichtigsten Werte, glaube ich. Ohne Angst vor der Zukunft leben zu können. Nicht immer zu denken, den nächsten 3 Monate wieder Abschiebung droht. Das ist echt hart, wenn man nicht zur Ruhe kommen kann, wenn man nicht sagen kann, hier bin ich zu Hause. Und es tut mir total leid, wenn Menschen immer in diesem Stress ausgesetzt sind, so wie ihr, jede Monate immer wieder einen neuen Antrag zu stellen und immer wieder zu hoffen, dass man 3 Monate bekommt. Viele geflüchtete Menschen leben in dieser Situation in unserer Stadt, in unserem Schaumburger Land. Und wir wünschen uns doch so sehr, einen Ort zu haben, wo wir wirklich hingehören, wo wir einfach positive Erfahrungen machen können. Wie ist es bei uns Deutschen? Aber auch da gibt es Dinge, die Menschen alleine leben lassen. Die Single-Haushalte nehmen zu in Deutschland. Menschen, die einfach sich vielleicht auseinandergelebt haben mit ihrer Familie. Wir haben viele alleinerziehende Menschen in unserem Schaumburger Land, die wirklich in Single-Haushalten leben. Die Wohnungen sind heiß begehrt, die kleinen Wohnungen. Und Trennungssituationen können einem unheimlich zusetzen, getrennt zu werden von der Familie vielleicht. Ich hatte in der Kur eine Familie an meinem Tisch sitzen in der Reha. Ein gut situiertes Ehepaar sagte, seit 3 Jahren haben wir keinen Kontakt zu unseren Kindern, die wollen uns nicht mehr. Und der Mann sagte, deshalb hatte ich einen Schlaganfall. Das tut uns so unendlich leid, dass unsere Kinder keinen Kontakt zu uns haben wollen. Und das macht einsam. Trennungssituationen machen einsam. Also wir denken, ein schönes Zuhause drückt sich in äußeren Dingen aus. Wir haben es heute hier auch ein bisschen dekoriert. Wir haben zu Hause vielleicht ein schönes Sofa. Aber in erster Linie kommt es nicht auf das Äußere an, oder? Das Äußere ist zwar wichtig, aber dieses Innere, dieses Angenommensein, so wie ich bin, dieses Wissen, da bin ich geliebt, da bin ich wertgeschätzt, das ist eigentlich das, was jeder Mensch braucht. Ich habe mich erinnert an die Zeit, wo unsere Kinder klein waren und wir junge Leute bei uns in der Familie aufgenommen haben. Und die konnten auch zu Hause nicht mehr leben. Die hatten mit ihren Eltern Stress, Oberstudienrat zwar, aber ein Zuhause, der die Kinder regelrecht rausgeekelt hat. Sowas gibt es leider auch. Und dann war die Person bei uns gelandet, in unserer Familie. Und wir haben es so zur Gewohnheit gehabt, einen Familienrat zu tagen. Also wir haben uns dann irgendwann zusammengesetzt Und ich merkte, dass die Person sich völlig verspannte und ganz angestrengt da saß und immer so guckte. Also ein erwachsener Mensch schon, also 18 Jahre, ne? Ist man ja schon erwachsen. Und ich habe mir gedacht, warum ist die so angespannt? Wir wollen doch einfach ein gutes Miteinander haben. Wir wollen zusammen lachen, wir wollen uns positive Dinge sagen, wir wollen uns freuen, dass wir zusammen sind. Und langsam hat sie sich entspannt, als sie gemerkt hat, es geht nicht darum, dem einen rüber zu braten und zu sagen, hey, das hast du falsch gemacht und das muss noch besser werden und. Wir haben zwar nach Lösungen gesucht, wenn irgendwas schief lief, aber letztlich ging es darum, uns zu ermutigen und dankbar zu sein, dass wir zusammen sind, dass wir eine Familie sind und auch stolz darauf zu sein, dass wir eine Familie sind, die mit anderen zusammen ein Haus teilen können. Und das empfinde ich hier auch immer so in unserer Gemeinde als großes Privileg, dass wir nicht nur hier als Stammgemeinde, sagen wir mal so, uns hier vereinigeln müssen, sondern dass wir Menschen mit reinnehmen können. Darum gibt es den Mittagstisch unter anderem, darum gibt es die Hauskreise, darum gibt es hier den Gottesdienst, wo jeder herzlich willkommen ist. Und Menschen leben von dieser Atmosphäre, wo ich hineingeliebt werde, wie Eva immer sagt, wo ich angenommen bin, so wie ich bin. Wie ist denn das in der Bibel eigentlich? Was sagt denn die Bibel zu Haus, zu Zuhause sein? Da geht es nicht so sehr um einen Bau. Wenn man Haus denkt, denkt man an einen Bau, sondern das Wort Haus ist dort ein Beziehungsbegriff. Zum Beispiel, wenn in der Bibel vom Haus Israel die Rede ist, dann ist das Volk Israel gemeint, das ganze Volk. Und Gottes Haus, wenn man von Gottes Haus in der Bibel liest, dann ist damit die Gemeinde Gottes gemeint. Dann sind da die Hausgenossen gemeint. Das ist nicht das Gebäude hier, sondern die Menschen. Die Hausgenossen werden die genannt. Es gibt eine Stelle im Epheserbrief. Jürgen, hast du die? Ja, genau, da steht sie schon. Ihr seid jetzt nicht mehr Freunde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ein bisschen anders formuliert, aber der gleiche Sinn. Also, herzlich willkommen in der WG mit Gott. Ist euch das bewusst? Wir leben in einer Wohngemeinschaft mit Gott. Wie lebt man denn so in so einer Wohngemeinschaft? Hat jemand von euch WG-Erfahrung mal sammeln können? Hat jemand schon mal in einer Wohngemeinschaft gelebt, so Tür an Tür mit anderen? Manche Familien, wenn die Kinder erwachsen sind, wird es auch eher eine Wohngemeinschaft, dass man das miteinander hinkriegen muss. Ne? Ich habe mir so überlegt, ja, wie ist es denn mit der Wohngemeinschaft im Haus Gottes? Jesus ist uns da als Beispiel gegeben worden. Jesus hat auch wie in einer Wohngemeinschaft gelebt. Er ist uns da als Vorbild in der Bibel gegeben, denn er hat mit mindestens 12 zusammen, ist er 3 Jahre so durch das Land gezogen in so einer Art WG, habe ich mir so vorgestellt. Die hatten zwar nicht immer ein Dach über dem Kopf, aber trotzdem haben sie die Tage miteinander verbracht. Und das drückt ja auch oft eine WG aus. Und so im Laufe der Zeit sagte einer der Jünger zu Jesus: Wer ist denn hier eigentlich die Nummer 1? Wer ist der Größte hier bei uns? Wer ist der Bestimmer eigentlich? Jesus, sag mal. Klar, du bist der Erste, ne? Aber wer ist denn Nummer 1 und Nummer 2? Und dann lesen wir mal die Stelle, wo das steht, im Lukas 22, 24. Es kam unter ihnen auch ein Streit darüber auf, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Könige üben Macht über ihre Völker aus und die Tyrannen lassen sich sogar noch Wohltäter des Volkes nennen. Kennen wir das? In unserer Gesellschaft, die Tyrannen lassen sich noch Wohltäter des Volkes nennen. Das ist doch sowas von, liegt doch sowas von auf der Hand, wenn ich in unsere Situation gucke, in der wir leben, oder? Ich will keine Namen nennen, aber ihr wisst bestimmt, wer damit gemeint ist. Das war damals schon so. Und jetzt geht's weiter. Bei euch muss es anders sein. Der Größte unter euch muss wie der Geringste werden und der Führende wie einer, der dient. Wer ist denn größer? Der am Tisch sitzt oder der bedient? Natürlich, der am Tisch. Aber ich bin unter euch wie der Diener. Das hat Jesus gesagt. Ich bin unter euch wie ein Diener. Und erinnert ihr euch an die Situation, wo Jesus das dann nicht nur gesagt hat, sondern praktisch gemacht hat? Was hat er gemacht? Er hat sich eine Schüssel mit Wasser genommen und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das machte nur ein Diener. Vor dem Essen im Orient musste man sich die Füße waschen, weil man lag zu Tisch und die Füße waren dann natürlich auch irgendwie da und die waren staubig und mussten gewaschen werden. Und das machte ein Diener. Stellt euch das vor, Jesus nennt sich als ein Diener bei Tisch und gibt uns damit ein Beispiel. Er hat es nicht nur als Beispiel gesagt, sondern er ist auch ganz praktisch geworden. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und er ist auch heute da, uns zu bedienen in dem Haus Gottes. Jesus ist der Diener, der auch heute Morgen hier so guckt, wen kann ich bedienen? Was braucht jeder von euch? Er wäscht nicht den Kopf und sagt, hast du wieder falsch gemacht letzte Woche. Nein, er will die Füße waschen. Das heißt, er stellt sich unter uns. Er sagt uns, hey, was braucht ihr? Ich bin für euch da. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch Frieden geben. Was bewegt euch in euren Herzen? Öffnet einfach euch und sagt es mir doch. Ich bin da. Und manchmal braucht er einen Bruder, eine Schwester. Er braucht Hände und Füße von uns. Ja, geht immer wieder um die Frage, ich habe es mal so formuliert, es geht immer wieder um die Liebe zur Macht in ihren vielen Schattierungen, wie wir in unserer Zeit sehen. Menschen, die echt die Macht festhalten und die Macht haben wollen. Und es geht immer um die Macht der Liebe. Wisst ihr, was Liebe für eine Macht hat? Wer hat die erfahren, ne? In der gewollt zu sein, angenommen zu sein? Und das ist eigentlich das Größte, was einem Menschen passieren kann, der Macht der Liebe Gottes zu begegnen. Ein Gott, der immer mit weit geöffneten Armen steht, wie er zum verlorenen Sohn sagt, komm zurück, ich bin da, du kannst jederzeit kommen, Tag und Nacht, ich warte auf dich. Und wie wir das auch tun sollen, das ist ein Beispiel für uns. Ich habe dazu eine Stelle im Epheserbrief gefunden, da geht es jetzt so ein bisschen um die Hausordnung. Hier auch, was in unserer Gemeinde wichtig ist, wie wir miteinander leben können. So, da steht, also ich habe jetzt wieder eine andere Übersetzung, aber ich lese mal meine, weil ich die so gut fand. Ihr wisst, die Bibel ist in vielen Übersetzungen und das ist immer der gleiche Sinn, aber wenn ich das jetzt hier vorlese, dann trifft es oft das genau zu. Erhebt euch nicht über den anderen, sondern seid immer freundlich und geduldig. Sucht in Liebe, miteinander auszukommen. Demut, Freundlichkeit, Geduld, Liebe. Das sind eigentlich keine spannenden Begriffe. Wir leben in einer Gesellschaft, hau mal mit dem Faust auf den Tisch und nimm mal deine Ärmel und du musst mal gucken, dass für dein Recht kämpfen. Und es wird eigentlich anders gesagt. Es wirkt so softy, oder? So wahnsinnig sanftmütig. Und das ist heute leider nicht gefragt in unserer Gesellschaft. Aber im Haus Gottes ist es angesagt, Leute. Muss ich mir auch immer wieder sagen. Damit hier Haus Gottes gebaut werden kann, wir können in dieser Gemeinde, wenn wir das leben, wenn wir uns nicht über den anderen erheben und so tun, als wären wir was Besseres, sondern wenn wir freundlich miteinander umgehen, in Geduld und in Liebe, dann entsteht das, was Jesus möchte, was Gott möchte. Das wird dann lebensnah. Wollen wir mal gucken, mal einen Test machen. Wie ist euch zumute, wenn hier vorne gesagt wird, ein Mitarbeiter gelobt wird? Und du hast aber eigentlich auch ganz viel getan und du wirst diesmal nicht erwähnt. Das sind so die praktischen Dinge. Denkst du dann, oh Mensch, ich wäre aber auch mal dran, mich könnte man auch mal loben, ne? Ich mache so viel hier. Dieses Thema Eifersucht, wir erleben es bei den Zwillingen sehr stark gerade. Das ist so ein typisches Zeichen, Steffi sagt und Timon, die sind momentan so eifersüchtig, wer auf Mamas Schoß sitzen kann. Deswegen ist das manchmal auch ein bisschen laut da vorne. Und Steffi bemüht sich immer vorher zu sagen, also einer aufs rechte Bein, einer aufs linke Bein. Nein, sie wollen beide alleine Mama für sich haben. Das ist ein Krampf. Das tut einem richtig, was soll man da machen, oder? Und wie ist es bei uns mit der Eifersucht? Wie steht's da? Freuen wir uns, wenn der andere gelobt wird, wenn es dem anderen gut geht, wenn er Arbeit hat, ich habe vielleicht keine und der verdient viel Geld und ich verdiene überhaupt nichts, ich bin nur Hartz-IV-Empfänger. Klar, wir sollen für den Ausgleich sorgen, wir sollen einander helfen. Darum gibt es bei uns die Helferbörse, dass wir helfen, wenn es dem anderen nicht so gut geht, dass wir uns ergänzen, dass wir für Ausgleich sorgen. Wenn einem was fehlt, dass wir aufeinander Acht haben. Das ist diese Freundlichkeit und dieses Aufeinanderachten. Ja, jetzt möchte ich euch mal eine Sache vorstellen, wie es denn damals den Leuten ging, zur Zeit der Bibel. Wir kennen doch den Paulus, das war ja so ein Apostel, der Jesus erlebt hatte. Der war ja sogar von einem Licht vom Pferd geschmissen worden, weil Gott ihm so mächtig begegnet ist und gesagt hat, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also der hatte ein super Erlebnis mit Gott gehabt und hat sich jetzt ja ganz Gott zur Verfügung gestellt und hat gesagt, ich will jetzt dahin gehen, wo du mich hinhaben willst und will den Menschen sagen, dass du Gott bist, Jesus, ich habe dich erlebt. So, jetzt stellt euch vor, Paulus und seine Mitarbeiter, vielleicht auch so wie wir, fragen Gott, was sollen wir tun? Wo sollen wir jetzt als nächstes hingehen? Wo sollen wir den Menschen erzählen von deiner Liebe, von deiner Freundlichkeit? Und damals, so wie heute, haben Menschen Eindrücke. In diesem Fall nennt sich das wie ein Gesicht, also ein Bild. Der Paulus schläft und hat in der Nacht so einen Traum. Und da steht ein Mann und der winkt und sagt, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und Paulus geht zu seinen Mitarbeitern und sagt, also Leute, heute Nacht, ich glaube, das war Gott, prüft mal. Ja gut, Mazedonien liegt aber in Europa, wir sind doch hier alle Juden. Warum sollen wir denn nach Europa gehen und denen das sagen von Jesus? Na gut, weil sie ja hören wollen, was Gott sagt, machen sie sich auf den Weg. Und suchen natürlich, kommen in Philippi an, in der großen Stadt. Und am Schabbat da, gehen sie natürlich zuerst in die suchende Synagoge. Gibt es da aber nicht irgendwie, finden sie keine. Und denken, naja, am Fluss gibt es bestimmt einen Treffpunkt. Da treffen sich bestimmt Leute zu irgendwie und gehen zum Fluss und warten natürlich, dass da irgendein Mann ist. Klar, Gott hat ihnen gesagt, sie sollen halt, ein Mann hat gewunken, ne? Und jetzt denkt der Paulus, da wird wohl irgendein Mann auch stehen, der auf uns wartet. Und wen findet er an dem Ufer des Flusses? Eine Frau. Wahrscheinlich sogar eine hübsche Frau, denn sie war Purpurhändlerin. Sie hatte mit Purpur gehandelt. Sie war wahrscheinlich auch schön gekleidet, stelle ich mir vor. Und in der Bibel, wir lesen jetzt mal die Stelle in Apostelgeschichte 16. Auch eine Frau namens Lydia war darunter. Also da saßen mehrere Leute, aber auch eine Frau. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde. Jetzt kommt eine interessante Stelle. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie begierig aufnahm, was Paulus sagte. Sie ließ sich mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft, ihren Angehörigen und Dienstleuten taufen. Darauf lud sie uns ein und sagte, wenn ihr überzeugt seid, dass ich treu zum Herrn stehe, dann kommt in mein Haus und nehmt dort Quartier. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Stellt euch diese Situation vor. Paulus, wo wir nicht mal wissen, ob er verheiratet war, trifft auf eine Frau an einem Flussufer und gerade dieser Frau tut Gott das Herz auf. Und ich glaube, der war ganz schön als Mann herausgefordert, dieser Frau nun dieses Evangelium sozusagen. Diese Geschichte fasziniert mich, weil das so eine Situation ist, die wir alle irgendwie schon mal erlebt haben vielleicht. Alle, die wir hier sitzen, haben uns nicht einander ausgesucht, so mehr oder weniger. Klar, du hast dir die Annika ausgesucht oder Annika dich oder so, mein Mann mich oder ich meinen Mann. Klar, es gibt so Verbindungen wie Ehe, ne? Da haben wir uns einen Partner ausgesucht. Aber so wie wir hier heute sitzen, ich habe nicht gewusst, dass ich mal irgendwann mit Sidonie hier in dieser Gemeinde bin. Sidonie kam hier einfach plötzlich an mit Michael. Gott tut Menschen das Herz auf und sie suchen eine Gemeinschaft. Das ist eigentlich eine logische Folge. Sie suchen ein Zuhause. Und so war das bei der Lydia auch. Neben dem du heute sitzt, hast du dir nicht ausgesucht, oder? Außer jetzt die Paare natürlich hier, ne? Genau. Und das ist Gottes Art, mit uns umzugehen. Er stellt uns Menschen in den Weg, den er das Herz auftut. Ich zeige euch jetzt, oder das heißt, Jürgen hat Bilder ausgesucht. Die Bilder, die ihr jetzt seht, schaut euch die mal an und überlegt mal, wem von den Menschen ihr als erstes sagen würdet, dass ihr zu Gottes Hausgenossen seid, dass ihr Jesus kennt. Könnt ihr die sehen? Oben haben wir einen Rollstuhlfahrer, der auch noch behindert ist. Das soll eine Businessfrau sein hier. Das ist ein Mensch mit Migrationshintergrund, auch noch dunkelhäutig. Und hier ist ein kleines Kind. Stellt euch vor, wem würdet ihr zuerst so denken, ja, dem könnte ich das wohl erzählen, ohne weiteres. Wenn ich dem begegnen würde, dem würde ich sagen, ich kenne Jesus, ich bin Gottes Hausgenosse, ich gehöre dazu der Gemeinde, alles gut. Und wenn er mehr fragt, dann würde ich alles erzählen, was ich mit Gott, mit Jesus erlebt habe. Würde irgendwas von euch eine Herausforderung bedeuten, mit so einem Menschen zu reden? Es ist einfach, ich will keine konkrete Antwort haben unbedingt. Es soll euch nur mal deutlich machen, die Situation, in die Gott uns auch führen kann oder auch für immer wieder führen wird. Wir begegnen Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben. Auch hier in unserer Gemeinde sind Menschen mit verschiedenen Nationalitäten. Und wir wissen oft gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Wir wissen gar nicht, welche Geschichte er hat. Es sei denn, er öffnet sich für uns und wir öffnen uns ihm. Und nur so kann Gott die Menschen berühren. Wenn Gott einem Kind das Herz auftut, und wäre es schade, wenn wir ihm nicht das sagen, dass Gott ihn liebt, das Kind liebt. Genauso, wenn Gott einem Menschen aus Afrika oder aus diesen Ländern das Herz auftut, dann braucht er dich und mich zu sagen, um was es geht. Um seine Liebe nicht nur zu sagen, sondern auch praktisch vielleicht zu sein, zu helfen. Das soll einfach nur so ein Denkanstoß in unserem Heute sein, um mal deutlich zu machen, wie es dem Paulus damals ging und wie es den Menschen zu allen Zeiten gegangen ist. Wir suchen uns nicht unbedingt die Menschen aus, mit denen wir, denen Gott das Herz auftut und die vielleicht auf die Botschaft warten. Wir haben so unsere Vorlieben. Wir umgeben uns vielleicht mit unseren Nachbarn, nur mit unserem Hausgenossen so. Wir fühlen uns vielleicht hier in der Gemeinde ganz kuschelig. Aber das ist nicht unser Auftrag in erster Linie. Das ist zwar schön, aber Gott hat uns geschickt in diese Welt, zu den Menschen oder zu denen, die uns begegnen. Stellt euch mal vor, der Heilige Geist hätte in diesem Bild, als der Paulus in dieser Nacht da gebetet hat, Gott zeig uns, wo wir hingehen sollen als nächstes, da wäre eine Frau im Traum gewesen. Eine Frau vielleicht mit Gold und Purpur und die hätte ihm gewunken, komm herüber und hilf mir. Was meint ihr, was der Paulus da wohl gedacht hätte? Das ist eine Versuchung. Eine Frau winkt mir im Traum zu, das geht gar nicht. Ne? Also Gott hat im Grunde genommen ihm auf eine Weise klargemacht, er war bestimmt total überrascht, diese Frau vorzufinden. Und es war übrigens immer ein Zeichen, wenn man zu der Gemeinde gehörte, dass man sich taufen ließ. Sie fühlte sich ja der jüdischen Gemeinde zugehörig, die Lydia steht da. Also sie hörte auch nicht richtig zu den Juden. Vielleicht wusste sie nicht so richtig, wer sie eigentlich ist, wo sie hingehört. Sie hatte zumindest nicht so ein Zuhause. Und dann tut Gott ihr das Herz auf und dann kommt Paulus und erzählt ihr nun, wo es lang geht und dann lässt sie sich taufen mit ihrem ganzen Haus. Das war damals so üblich. Und ich glaube, in ihr war immer noch ein Zweifel. Höre ich jetzt wirklich dazu? Reicht das jetzt aus? Dass ich jetzt, bin ich jetzt wirklich anerkannt dort, wenn ich jetzt alles so 1.2 und das drückt sich in dem aus, wo sie dann sagt, also, wie sagt sie das so schön hier? Wenn ihr überzeugt seid, dass ich treu zum Herrn stehe, dann kommt jetzt in mein Haus und nehmt dort Quartier. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Luther übersetzt sogar, sie nötigte uns. Also so eine Frau, ne? Und Paulus, ich habe mir das so vorgestellt, Paulus wird ja immer so ein bisschen als frauenfeindlich dargestellt, weil er immer so mit so vieles sagt, wo Frauen manchmal ein bisschen schlucken müssen als Apostel. Aber hier in dieser Situation soll er zu dieser Frau auch noch Quartier nehmen? Ob er sich wohl Gedanken gemacht hat, was die Leute sagen? Was sagen wohl die Leute, wenn ich jetzt das und das tue? Es gab nämlich Hindernisse. Als Jude bei einem Nichtjuden Quartier zu nehmen und zu übernachten, das war unmöglich. Deshalb auch die Frage, sie war eine gottesfürchtige Frau, das heißt, sie sympathisierte ja nur mit den Juden. Und jetzt wollte sie wirklich wissen, gehöre ich jetzt dazu? Und für sie war es ein Zeichen, wenn Paulus jetzt bei mir Quartier nimmt, dann bin ich wirklich akzeptiert. Dann gehöre ich wirklich dazu. Und das war für sie als Frau und als Jüdin oder auch nicht Jüdin, so halb und halb, war das total wichtig. Und ich glaube, das ist auch für jeden Menschen wichtig. Wir haben das ja auch festgestellt, wie wichtig es ist für viele von euch oder auch für mich zu wissen, da gehöre ich hin, da habe ich ein Zuhause, da ist meine Gemeinde, da ist das, wo ich mich wohlfühle. Und da habe ich Menschen, die mir das auch bestätigen. Und ich glaube, eins der größten Merkmale ist, wenn man jemanden in sein Haus aufnimmt, wenn man sein Haus öffnet, wenn man am Tisch mit jemandem sitzt. Oder? Ich glaube, die Gastfreundschaft, Amal, die wir bei euch so erleben, eure Art ist es auch, uns an euren Tisch einzuladen, für uns zu kochen. Das ist die größte Form der Gastfreundschaft. Und das tut die Lydia hier. Sie sagt, kommt in mein Haus. Das bedeutete für sie, jetzt gehöre ich dazu, jetzt bin ich akzeptiert. Und wenn wir hier den Mittagstisch haben und wenn wir hier nachher zusammen essen, dann soll das auch ausdrücken, hier bin ich zu Hause, hier bekomme ich was zu essen. Hier werde ich satt. Wir sehen, es geht in Gottes Haus nicht um Konventionen. Als Christ macht man das oder macht man das nicht. Wir möchten zu jedem willkommen zu Hause sagen können. Und wir können das nicht aus eigener Kraft. Das habe ich immer wieder gemerkt. Wir brauchen dazu diese Macht der Liebe, die Macht der Liebe Gottes. Gottes Menschenfreundlichkeit wurde in Jesus deutlich. Er hat Jesus geschickt und sagt, Jesus, mein Sohn wird Mensch. Und diese Menschenfreundlichkeit Gottes soll uns begeistern, soll uns zu ihm hinziehen, zu ihm nach Hause zu kommen. Jetzt komme ich zum Schluss noch zu wir haben auch gesagt, was wollt ihr in unserem Video, was Timon euch gefragt hat, einige, was wollt ihr, was die Leute über uns als Gemeinde sagen, hier in der Stadt? Da habt ihr ja einige Antworten gegeben. Und ich sag euch mal, welche Bibelstelle ich auch dafür gefunden habe. Das ist in Johannes 13. Das ist ein Zeichen der Gemeinde Gottes. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, da wird diese Macht der Liebe deutlich. Das ist ein Wechselspiel der Liebe Gottes zu uns und der Liebe, die wir dem anderen entgegenbringen. Daran soll unsere Stadt, die Menschen um uns herum erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. Das habe ich schon 100.000 Mal gehört. Und ich weiß nicht, ob ich es schon kapiert habe. Ich merke, wie bedürftig ich immer wieder bin, das Gott zu sagen. Ergreife mich mit deiner Macht der Liebe. Das ist mehr als nur, hallo, wie geht's? Sondern es ist eine Macht der Liebe, die auch Schwierigkeiten überwindet, wenn der andere blockiert, wenn der andere fertig und am Boden ist. Die Liebe, die vielleicht zum Telefon greifen lässt und fragt und immer wieder hingeht und sagt, hey, komm, du hörst zu uns. Bitte, gib nicht auf. So ist unser Gott. Nun sind wir ja hier heute zusammen im Gottesdienst und wir sind eine relativ überschaubare Schar und viele kennen sich schon sehr lange und sehr gut, aber ich kann euch nur sagen, wenn man in einer kleinen Gruppe zusammen ist, dann lernt man sich viel besser kennen. Wie ich an unser Kochteam denke, gerade wenn man zusammen was schnippelt und macht und tut, da lernt man sich richtig gut kennen, oder? Ich weiß von eurem Hauskreis, wenn ihr euch trefft und Kaffee trinkt, als ältere Menschen zusammen seid, dass ihr euch da richtig gut kennenlernt, weil ihr Freud und Leid miteinander teilt. Und ich möchte einfach sagen, zu Hause sein heißt auch, ich füge mich irgendwie ein in eine Gruppe von Menschen, die mir noch näher stehen, als dass ich hier nur sonntags sitze und einmal in der Woche da bin.